Was wir zuvor gehört haben, Psalm 23, Gott ist der Hirte. Mir wird nichts mangeln und auch in der heutigen Predigt geht es darum, dass Gott der gute Hirte ist. Ich lese den Predigttext vor, um den es heute geht. Er steht im Johannesevangelium, Kapitel 10, die Verse 11 bis 18. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Wer Lohnarbeiter und nicht Hirte ist, wer die Schafe nicht zu eigen hat, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut sie, weil er der Lohnarbeiter ist und sich um die Schafe nicht kümmert. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind, auch diese muss ich bringen und sie werden meine Stimme hören. Und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, um es wiederzunehmen. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und ich habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. Im vorliegenden Text des Johannesevangeliums 10, 11 bis 18 geht es um die Aussage Jesu, dass er der gute Hirt ist. Es ist ein Bild, das uns vertraut und sympathisch ist. Jesus erhält von seinem himmlischen Vater den Auftrag, als guter Hirte für die Schafe da zu sein. Wir sehen hier im Bild aus früheren Zeiten einen Hirten, der seine Schafe führt mit einem Stock, dem Stab, den der Hirte immer bei sich hat, damit er auch immer wieder, sei das die Herde antreiben kann oder einfach sie führen und leiten kann. Er, Jesus, soll sie, die Schafe, egal aus welchem Stall sie kommen, leiten. Vor allem hat Jesus als guter Hirte den Auftrag, sein Leben für die Schafe hinzugeben. Das Leben, das Jesus für die Schafe hingibt, nimmt er zum Schluss wieder an sich. Eingebettet ist diese Aussage aus dem Johannesevangelium in die zweite Hälfte des Laubhüttenfestes in Jerusalem, einer der drei jüdischen Hauptfeste, zu welchem Jesus heimlich geht. Aufgrund seiner vorherigen Auftritte gibt es innerhalb der Volksmenge Spekulationen und Mutmaßungen zu seiner Person. Aufgrund seiner gemachten Aussagen kommt es innerhalb der Gemeinden der Jüdinnen und Juden zu Spaltungen. Zudem sieht er sich scharfe Angriffe von Seiten der Juden ausgesetzt. Ich bin der gute Hirt. Der gute Hirt legt sein Leben für die Schafe nieder. Das sind die Worte von Jesus Christus, welcher er an die umstehende Volksmenge in Jerusalem richtet. Ihnen war das Bild des guten Hirten aufgrund des Alten Testaments gut vertraut. Gott selbst bezeichnet sich nämlich dort auch schon als den guten Hirten, wie wir im Psalm 23, Vers 1 lesen: Ich bin der gute Hirte. Weiter sehen wir das auch in Jesaja 40, 11. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Auch in Jeremia 31, Vers 10 lesen wir: Der Israel zerstreut hat, der wird es auch wieder sammeln und wird es hüten wie ein Hirte seine Herde. Er, Gott, ist es, der das Verlorene sammelt, der das Kranke verbindet und einem jeden von ihnen gibt, was sie benötigen. In gleicher Weise stellt auch Jesus Christus im Neuen Testament sein Amt und Dienst im Gleichnis des guten Hirten dar. Das im Gegensatz zum Lohnarbeiter der die Herde im Stich lässt, sobald er sich an seinem eigenen Leben bedroht fühlt. Die Flucht des Lohnarbeiters geschieht, weil die Schafe ihm nicht gehören. Er bekommt lediglich einen Lohn dafür, deswegen auch der Lohnarbeiter. Er arbeitet für einen Lohn und er bekommt dafür den Lohn, dass er auf die Schafe aufpasst. Aber die Schafe gehören ihm nicht. Und er besitzt sowohl die Ausrüstung eines Hirten, sei das der Hirtenstab, den Stock und die Schleuder, aber eben, die Schafe gehören ihm nicht. Nebst Gott, der sich im Alten Testament als Hirte bezeichnet und offenbart, findet sich andernorts im Alten Testament auch bei menschlichen Fürsten die Bezeichnung des Hirten. Im außerbiblischen Kontext war der Titel des Hirten oftmals für die assyrischen Könige verwendet worden. Im innerbiblischen Kontext waren es die judäischen Könige, welche die Bezeichnung des Hirten erhielten. Das Bild des Hirten stellt die liebevolle Fürsorge des Fürsten als Hirten zu seinen Schafen, also seinen Mitmenschen, dar. Es gilt insbesondere für David, der vom Hirtenjungen zum König über Israel gesalbt wurde, in 2. Samuel. Zur Zeit Davids, als er noch ein Hirtenjunge war und die Schafe hütete, beschützte er die Schafe, indem er den Löwen und Bären nachging, um seine Schafe aus deren Mäulern zu retten. Ich lese aus 1. Samuel 17, die Verse 34 und 35. Da sagte David zu Saul: Dein Knecht weidete die Schafe für seinen Vater. Wenn dann ein Löwe oder ein Bär kam und ein Schaf von der Herde wegtrug, so lief ich ihm nach und schlug auf ihn ein und entriss es seinem Rachen. Erhob er sich gegen mich, so ergriff ich ihn bei seinem Bart, schlug ihn und tötete ihn. So hat dein Knecht den Löwen und den Bären erschlagen. Wir sehen hier, dass David also sein Leben einsetzt, um seine Schafe, weil er Hirtenjunge ist, zu retten, dass keines verloren geht. Davids Blick ist mehr auf das Wohl der Schafe gerichtet als auf sein eigenes und damit wird er ein Hirte, der seinem Auftrag gerecht wird. Nebst allen guten Hirten ist Jesus jedoch der Einzige, der den Titel des guten Hirten trägt. David beispielsweise setzt, wie zuvor gehört, sein Leben für die Schafe ein, jedoch besteht nicht sein Auftrag darin, sein Leben komplett hinzugeben, wie das bei Jesus der Fall ist. Er macht es, weil es dazu gehört, aber es ist nicht sein Auftrag. Mit der bekräftigten Aussage Ego Eimi, also ich bin, unterstreicht Jesus seine Einzigartigkeit als den einen guten Hirten. Er bezieht sich damit auf die Stelle des Alten Testaments, in welchem Gott von sich selbst als Hirten spricht. Er bezieht sich darauf, weil er selbst Gott ist. Er, der schon immer war, ist und immer sein wird. Er, Christus, kann so sprechen, denn durch ihn spricht Gott höchstpersönlich. Alle Worte Christi wurden durch ihn auch erfüllt. Auch an anderen Stellen des Johannesevangeliums bezieht sich Jesus auf seine göttliche Abstammung und Einheit mit Gott. Beispielsweise findet sich in den Ich-Bin-Worten, die Jesus im Johannesevangelium mehrmals verwendet, den Bezug auf Gott. Wie wir zuvor von Doris gehört haben, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. An anderer Stelle im Johannesevangelium sagt er, ich bin die Tür der Schafe. Wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Das ist kurz bevor die Predigtpassage, die ich vorgelesen habe in Johannes 10, Vers 11 bis 18, dazukommt. Aufgrund seiner göttlichen Eigenschaft als der gute Hirte ist klar, dass ihm allein die Schafherde gehört. Der Wolf hat keine Möglichkeit, die Schafe dieser Herde zu rauben. Der Wolf, der noch immer ein allgemein gefürchtetes Raubtier ist, bedroht vor allem die Schafherde. Heute bewachen oft Hirtenhunde die Schafherde und halten so die Wölfe fern. Wenn der Wolf zu viele Schafe von seiner Herde reißt, so kann es durchaus sein, dass er heute von Jägern geschossen werden darf, zum Teil auch präventiv. In der damaligen Zeit musste der Hirte, um seine Herde zu schützen, sein eigenes Leben dafür einsetzen. In Johannes 10, Vers 12 lesen wir, der Lohnarbeiter, der nicht Hirt ist, dem die Schafe nicht gehören, der sieht den Wolf kommen und lässt die Schafe im Stich und flieht. Und der Wolf raubt und versprengt die Schafe. In dem Bereich, in dieser Aussage, wird keine konkrete Äußerung gemacht, wer denn der Wolf sei. In Matthäus 7, 15 begegnet uns jedoch das Wort des Wolfes. Hierbei handelt es sich um falsche Propheten. Der falsche Prophet, ein Irrlehrer, kommt in Schafskleidern, um eine Zugehörigkeit der Gemeinde zu erwecken, um sie jedoch inwendig zu zerstören und zerstreuen. Ebenso könnte es sich um die Hirten der Herden handeln, die die Schafe der Weide Gottes zugrunde richteten und zerstreuten, was wir im Alten Testament immer wieder lesen. Auch wenn nicht abschließend geklärt werden kann, wer der Wolf in dieser Textpassage ist, so ist klar, dass Jesus Christus dieser gute Hirt ist, der den Wolf überwindet. Er überwindet den Wolf, weil er sein Leben für die Schafe hingibt, damit keines dieser Schafe mehr geraubt wird. Die Schafe, die zur damaligen Zeit eine Herde bildeten, und die Schafe, die heute noch existieren, sind die breitschwanzigen Schafe, die fast alle ein weißes Fell haben. Hier ein Bild dazu. Die Schafe haben schöne gekrauste Haare, eine Rammnase und breite, schlaffe Ohren. Das besondere Merkmal, das wir hier sehen, ist der lange, schwere Fettschwanz. In der Bildersprache gelten die Schafe als geistig wenig begabt und gutmütig, wehr- und hilflos. Wenn sie keinen Hirten haben, auf den sie hören und der sie führt, suchen sie bald ihren eigenen Weg. Das ist auch passend für uns, das ist auch passend für das Gottesvolk, das ohne Hirten seinen eigenen Weg sucht und damit in die Irre geht. Die Bezeichnung Schafe, die in dieser Textpassage als Bild verwendet wird, wird einerseits beispielsweise und gleichnishaft für das Volk Israel verwendet, andererseits wird es auch für die Menschen aus den Nationen, welche aus dem anderen Stall sind, verwendet. Alle Schafe, die auf die Stimme Gottes hören und ihm nachfolgen, sind somit das Gottesvolk. Selbst wenn Israel als Bundesvolk des Alten Testaments weiterhin existiert. Auch wenn das Bild des Hirten des alttestamentlichen Traditionen spricht, so verwendet Johannes dieses Bild beispielsweise in seinem Evangelium der Herde als einziges Bild für die Beschreibung der Urgemeinde, was somit zum prägenden Bild für die Versammlung der christlichen Gemeinde geworden ist. Jesus Christus als guter Hirte ist es, der zur Tür des Stalls hineingeht und die Schafe aus dem Stall holt. Weil die Schafe auf die Stimme des Hirten hören und ihm folgen. Sie erkennen ihn anhand seiner Stimme, weil sie miteinander vertraut sind. Es geht hier also nicht nur um ein Bild, das Jesus den Umstehenden vermittelt. Es geht vielmehr um eine Beziehungsgeschichte, die Jesus als der gute Hirte mit den Menschen, seinen Schafen, hat. Diese Beziehung besteht aus einer gegenseitigen Liebe zueinander. Jesus geht dem einen Schaf, das verloren ist, nach. Er nimmt das eine Schaf in den Fokus und lässt die anderen, 99, die schon zu seiner Herde gehören, zurück. Dieses Bild dient als Gleichnis für die Liebe Gottes zum Menschen, insbesondere zum Sünder, dem er nachgeht. Als kleine Anekdote. Ein guter Freund von mir, Stefan Mark, ist Bauer, ist Hirte. Und wenn ein Schaf verloren geht, er lässt alle zurück, er geht dem einen Schaf nach. Und seine Aussage ist immer wieder, es ist schön, wenn er das Schaf gefunden hat. Er freut sich wahnsinnig, wenn er es gefunden hat. Und wenn er es auf dem Rücken trägt, merkt er, wie schwer es ist. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben und mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand lieben. Dies ist das höchste und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Das ist die Aussage von Jesus, als er nach dem höchsten Gebot im Gesetz gefragt wird. Das ist auch die Aussage an seine Jünger, dass sie seine Gebote halten werden, wenn sie ihn lieben. Die Erfüllung dieser beiden Gebote und damit die Einhaltung des ganzen Gesetzes kann nur in Verbindung mit ihm, Christus, und durch sein Wirken in uns geschehen. Der wichtigste Auftrag von Gott an seinen Sohn Jesus Christus in Johannes 10, 18 ist es, dass er, Christus, in seiner Vollmacht sein Leben freiwillig und stellvertretend für alle Menschen hergibt. Durch seine Handlung wird der Wille Gottes erfüllt, dass alle Menschen wieder mit Gott vereint sein können und zeigt zugleich den Liebesbeweis Gottes an uns Menschen. Diesen Auftrag konnte Jesus nur deshalb ausführen, weil die Einigkeit zwischen Vater und Sohn in ihrer gegenseitigen Liebe zueinander und der Liebe zu den Menschen göttlicher Natur ist. Eine Liebe, den Herrn zu lieben als höchstes Gebot, mit dem ganzen Herzen, der ganzen Seele und allem Verstand. Eine Liebe, die selbst vor dem eigenen Tod am Kreuz nicht Halt gemacht hatte. Jesus gibt am Ende des Johannesevangeliums, nachdem er wieder auferstanden ist, am Ufer des Sees Petrus den Auftrag, seine Schafe zu weiden. Dadurch wird im Neuen Testament Petrus ebenfalls zum Hirten, der die Schafe weidet. Der Ausgangspunkt dazu ist die dreimalige Frage Jesu an Petrus, ob er ihn liebe. Das deutsche Wort der Liebe wird im Griechischen unterschieden. Das eine ist die erotische Liebe, das andere die freundschaftliche und die dritte Form die göttliche Liebe. Jesus geht in seiner Frage der Liebe die beiden ersten Male auf die göttliche Liebe ein, die vollkommene Liebe ein. Beim dritten Mal geht Jesus auf die freundschaftliche Liebe. Petrus antwortet Jesus dreimal, dass er ihn mit der freundschaftlichen Liebe liebt, weil wir Menschen nicht mit der göttlichen Liebe lieben können, wenn wir nicht Gott in uns haben. So wird deutlich, dass die vollkommene göttliche Liebe, welche für die Aufgabe des Hirten für die anvertrauten Schafe aus Gott herauskommen muss. Und Petrus ist als Hirte auf die Hilfe Gottes in seinem neuen Dienst angewiesen. Für Petrus wird dies garantiert eine große, aber spannende Herausforderung gewesen sein, als Hirte die ihm anvertrauten Schafe Gottes zu weiden. Es musste aber garantiert auch ein Balanceakt für Petrus gewesen sein, die ihm anvertrauten Schafe zu führen. Wie schnell geschieht es doch, dass dabei die Schafe ihn zum obersten guten Hirten küren und Jesus aus dem Blick verlieren. Dabei kann eine Macht für den Hirten entstehen, die zu Grenzüberschreitungen führen kann. Im Verlauf der Kirchengeschichte, auch heute noch, haben solche Grenzüberschreitungen leider immer wieder stattgefunden. Deshalb war es, ist es und wird es immer wichtig sein, als Hirte selbst die Stimme Gottes zu hören und seiner Stimme zu folgen, sich gegebenenfalls korrigieren und verändern zu lassen und damit stets ein Schaf in der Abhängigkeit Gottes zu bleiben. Dass Jesus sein Leben für die Schafe gibt, ist der höchste Auftrag, den er von Gott bekommt. Jesus entscheidet sich freiwillig dafür, den Willen seines Vaters zu tun. Das ist aus der Sicht des Alten Testaments neu, weil Jesus sich sofort mit voller Entschiedenheit und zugleich absoluter Freiwilligkeit dafür entscheidet. Jesus setzt es als höchste Priorität, den Willen Gottes zu tun und hat gleichzeitig selbst die Vollmacht, sein Leben zu geben und wieder zu nehmen. So ist denn der Tod Christi auch kein gewöhnliches menschliches Schicksal, im Gegenteil. Christus, der ohne Sünde ist, wird stellvertretend für uns von Gott zum Sünder gemacht und am Kreuz verurteilt. Er gibt sein Leben für die Menschen, seine Schafe, hin. Durch seine Handlung wird der Wille Gottes erfüllt, dass die Menschen wieder vereint mit Gott sein können, so wie es der ursprüngliche Plan Gottes gewesen ist. Die Macht des Todes und der Sünde, die bislang über den Menschenleben gestanden hat und als unentrinnbar gegolten hat, wird durch den Tod Christi am Kreuz zunichte gemacht. Weil der Tod Christus nicht halten konnte, hat er nun die Schlüssel des Todes und des Hades, also dem Totenreich. Der Schöpfungscharakter Gottes hat somit den Sieg über den Tod errungen. So ist im Tod die Auferstehung begründet. Während die alttestamentliche und die jüdische Zukunftserwartung ist, dass Israel als das zerstreute Gottesvolk gesammelt wird, geht es Johannes in seinem Evangelium um die Sammlung aller Menschen durch den Tod Jesu, der sein Leben für die Schafe lässt. Für den biblischen Gottesglauben offenbart sich Gott in erster Linie durch sein Wirken. Jesus Christus nimmt in seinem Wirken in voller Verantwortung an der Selbstoffenbarung Gottes teil. Das Bild des guten Hirten, auch indem er zuletzt sein eigenes Leben dafür hingibt, damit die, für die er da ist, die Seinen, leben können. Es kann nur geschehen, weil Jesus Christus den Vater und der Vater ihn kennt und weil zwischen ihnen eine Einheit in der vollkommenen Liebe besteht. Durch diese gegenseitige, vollkommene Liebe wird auch das gegenseitige Verhältnis zwischen Jesus und den Seinen beeinflusst. Ebenso geschieht dies auch mit der göttlichen Erkenntnis, die uns Dinge erkennen lässt, die wir vorher nicht wussten oder uns nicht bewusst waren. Wer durch den Glauben Gottes Kind geworden ist, ist nach dem Heilsplan Gottes sein Eigentum. Ich möchte beten. Ich danke dir, Jesus, dass du der gute Hirte bist. Danke, dass du uns bei unserem jeweiligen Namen kennst und dein Leben nicht verschont hast für uns. Danke, dass du dein Leben freiwillig für uns am Kreuz hergegeben hast, damit wir mit dem himmlischen Vater durch dich wieder vereint sein können, so wie es der ursprüngliche Plan gewesen ist. Danke, dass wir deine Stimme erkennen dürfen und so nicht in die Irre gehen und unseren eigenen Weg suchen. Danke, dass wir uns von dir führen und leiten lassen, damit wir die uns anvertraute Autorität als Hirte nicht missbrauchen, sondern in einer guten Art und Weise ausführen können und uns von dir verändern lassen. Hab Dank dafür. In deinem Namen, Jesus Christus. Amen.